begrüße euch zur zweiten Ausgabe des Systrix SEO Talk hier beim OMT. Ein Format, das seit letzten Monat existiert und ab jetzt jeden Monat stattfinden soll. Ein Format, das sich in der ersten Hälfte mit den aktuellen Entwicklungen in der SEO-Branche beschäftigt und in der zweiten Hälfte eure Fragen, die ihr eingereicht habt, beantworten soll. Ich kann auch heute sagen, es waren wieder sehr, sehr viele Fragen. Sie gingen aber wieder in eine ähnliche Richtung wie letztes Mal, sprich, das Thema AI ist bei euch aktuell sehr, sehr wichtig und wir werden uns heute, ja, ich kann sagen, eigentlich die ganze Zeit mit diesen Themen beschäftigen. Aber genau wie das letzte Mal beantworte nicht ich eure Fragen, sondern ich habe mir auch dieses Mal wieder Verstärkung dazu geholt, Menschen, die viel tiefer in dem Thema drinstecken als ich, um dieses Format, und so habe ich das letzte Mal schon gesagt, die nötige Kompetenz geben. Und dann fange ich direkt mal an mit der Vorstellung. Die ersten beiden Gäste habt ihr das letzte Mal schon gesehen. Julia ist wieder dabei. Hallo Julia.
Hallo.
Als Julia ist seit vielen Jahren Head of SEO bei der Performance Marketing Agentur Syzygy und ist auch regelmäßig Speakerin auf unseren Konferenzen und Clubtreffen und auch weit darüber hinaus. Aber ich mache jetzt keine Werbung für andere Formate. Als zweites begrüße ich den Johann von Hülsen wieder. Letztes Mal mit Internetproblemen gesegnet in seiner ursprünglichen Funktion Founder und SEO bei den Wingmen aus Hamburg. Eine Person, das habe ich letztes Mal schon gesagt, der ich immer mir anschaue, wenn er irgendwo im Line-up steht, der für mich für einfach saustarke Inhalte steht. Hallo Johann.
Und
Und als drittes haben wir einen neuen Gast dabei. Ich begrüße den Sebastian Adler, Senior SEO Consultant von der ReachX aus Frankfurt. Er selbst sitzt in Berlin, den ich inhaltlich sehr schätze und im Rahmen einer unserer Speaker Academies tatsächlich auch schon mal sehr gut kennenlernen durfte. Und ich freue mich sehr, dass Sebastian, du auch dabei bist.
die Freude ist ganz meinerseits. Hallöchen.
Final hat mich Johannes in seiner Funktion als Gründer von Systrix und Mitherausgeber dieses Formats mich mit ein paar Daten gefüttert. Ich soll euch auch alle recht herzlich grüßen. Er schafft es nicht jedes Mal dabei zu sein. Heute ist er mal nicht dabei. Aber ich habe seine Präsentation von der Campix bekommen, wo er ja eine Studie mit ganz, ganz vielen Daten gemacht hat, die ich im Zweifel mal heranziehen kann. Er lässt sich, wie gesagt, entschuldigen. Er wird demnächst wieder dabei sein. Aber er wünscht uns allen eine schöne Stunde. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Allerdings erstmal mit einem großen Danke an euch da draußen. Ich habe beim letzten Mal nach Feedback gefragt. Und ich habe Feedback bekommen und auch wirklich sehr gutes. Das muss ich wirklich sagen, sehr konstruktives. Es hat euch allen scheinbar gefallen, was wir hier gemacht haben. Das finden wir sehr cool. Und ich finde es toll, dass ihr so im Detail uns auf ein paar Dinge hingewiesen habt. Ich habe das auch ein bisschen verteilt. Ein paar Dinge haben mich betroffen. Wir werden sie versuchen, heute einfließen zu lassen und starten jetzt. Und zwar haben wir heute als großes Topic der neue AI-Mode, der in den USA schon online gegangen ist, aber bei uns noch nicht. Wir hatten das letzte Mal enorm viele Diskussionen zum Thema AI-Overviews und der Launch war jetzt erst vor kurzem von dem AI-Mode. Und Johann, heute darfst du mal als erstes, letztes Mal habe ich dich, glaube ich, als viertes zum Start genommen, dann darfst du heute als erstes. Was ist der AI-Mode in der Google Search und wie unterscheidet er sich von den bisherigen Funktionen der AI-Overviews?
Also der AI-Mode ist erstmal ein separater Modus der Suchmaschine. Das heißt, ich gebe meinen Query ein, so wie ich das normal in die normale Suche auch tue, aber ich bekomme halt gar nicht mehr die no 10 normalen Ergebnisse, von Edge Cases mal abgesehen. Also, aber grundsätzlich gibt es erstmal nur quasi ein AI-Overview-ähnliches Ergebnis. Das, was man tatsächlich so ein bisschen von Perplexity schon kennt, was man auch von ChatGPT schon kennt, nicht im Deep Research Modus, sondern einfach erstmal ein normales Ergebnis. Und das Problem dabei aus SEO-Sicht ist natürlich, naja, also beim AI Overview können wir immer noch mal sagen, ja, der ist so klein da oben und dann gibt es noch einen Weiterlesen-Button, aber wenn ich da nicht draufklicke, dann bin ich schon bei den organischen Ergebnissen und da wird irgendwie gibt es noch die Option, dass organische Ergebnisse angezeigt werden? Und wir sehen ja auch gerade, also zumindest bei mir ist es so in den letzten ein, zwei Wochen, dass ich den AI-Mode viel häufiger auf Position 2 oder 3 sehe. Das heißt, dass oben drüber schon häufig ein oder zwei organische Ergebnisse sind über dem AI-Overview. Das kann im AI-Mode nicht mehr passieren, weil es keine organischen Ergebnisse mehr gibt. Und dementsprechend ist das Spiel, dann und das Spielfeld ein ganz anderes, Mein Eindruck von dem, was ich bisher mit dem AI-Mod rumgespielt habe, ist, dass die Ergebnisse sich ja auch inhaltlich massiv unterscheiden. Aber so grob, ich würde sagen, ist das AI-Mode, was uns erwartet, und Google pusht es gerade ziemlich massiv in den amerikanischen Suchergebnissen.
Muss ich mir das vorstellen, dass die Treffer, die wir jetzt in den AI-Overviews haben, im Endeffekt, dass es genau so aussieht, nur umfangreicher?
Ja, das ist schon mal nicht ganz falsch. Es gibt weiterhin dort Quellen, die angezeigt werden. Gefühlt würde ich sagen, belegt der AI-Mode seine Thesen sogar mit noch mehr Quellen als die AI-Overviews das tun. Das habe ich aber nicht strukturiert untersucht, sondern es ist erstmal nur mein Gefühl, das ich aktuell habe, wenn ich mir die Ergebnisse angucke. Dadurch, dass das aber das einzige Ergebnis ist, hat Google viel mehr Freiheiten, da noch andere vertikale Ergebnisse beizumischen, also mehr Bilder reinzupacken, mehr Tabellenformate zu machen, ein bisschen mehr Struktur in das Ergebnis zu bringen, weil es einfach länger sein kann als so ein AI-Overview. Genau, das wären so Kernunterschiede. Aber es gibt tatsächlich auch noch ein paar weitere funktionale Unterschiede.
Wir gehen noch gleich mal auf ein paar Dinge ein. Julia, an dich gerichtet. Hast du dich mit dem AI-Mode, oh, ich glaube, ein Zungenbrecher für mich, AI-Mode schon beschäftigt?
Ja, das ist natürlich für uns ein Riesenthema. Alles zu allem, ja, was Johann gesagt hat, ne, was bei uns halt auffällt, ist, wir gehen jetzt halt mit dem AI-Mode in eine noch viel stärkere konversationale Suche. Ne? Das heißt, es ist noch ein viel, ich würde sagen, AI-Overview ist so eine Zusammenfassung, AI-Mode ist ein tieferes Gespräch. Ne, auch gerade was so Folgefragen angeht, ne, dass ich weitermachen kann dort, wo ich aufgehört habe, etc. Ne, also das wird jetzt wirklich so der Freund, den ich immer haben wollte, nein, der KI-Assistent, ne, der dir zur Seite steht und ist halt einfach auch in seinen Ergebnissen, ne, viel tiefer, wie Johann auch gesagt hat, viel mehr multimodal auch unterwegs. Ne, also es wird auch perspektivisch dort viel mehr Möglichkeiten geben, ne, mit Bild, mit Ton, mit allem zu suchen, als uns das jetzt die AI-Overviews ermöglichen.
Die lustige Anmerkung, die du gerade gemacht hast, habe ich mir letztens tatsächlich eine Frage zugestellt. Ich wäre total, also wir haben ja, es gibt ja Möglichkeiten zu sehen, welche Suchen haben welche Suchanfragen oder welches Volumen und so weiter. Und ich würde mich wirklich mal interessieren, man sagt ja immer, niemand ist so ehrlich wie zu der Google-Suche. Ich frage mich, wie spannend das wäre, diese Chats mit dem AI-Mode zu verfolgen und was dort die Leute über sich preisgeben. Also was für eine unglaubliche Waffe eigentlich für Google, weil man das Gefühl hat, wenn man dann seinen neuen besten Freund hat, dem die ganzen Fragen stellt, darauf auch zu reagieren? Oder Julia, wie siehst du das?
Ja, das ist ein Riesen, Machtthema, ne, was wir da Google auch hingeben, besonders da Google sich nicht gerade transparent gibt, zumindest Stand jetzt nicht, was für Daten sie dort sammeln sozusagen, ne? Also wir kriegen ja noch keine Einblicke in Prompts und Promptverhalten in der Hinsicht. Und ich glaube, dass das natürlich auch wieder Googles starke Macht, dass sie ja auch schon immer hatten, ja, diese Daten, dieser Datenbackground nochmal zusätzlich stärken wird, ne, und ihnen natürlich auch bei dem Voranbringen des AI-Modes enorm helfen wird, ne, weil gerade dieses Personalisierte, ne, also dass ich jetzt als Julia was ganz anderes ausgespielt bekomme, wahrscheinlich auf denselben Prompt als Johann, ne, das wird noch viel, viel stärker gehen. Und damit geben wir natürlich Google auch eine Menge Macht, unser Wissen in der Bubble zu lassen, ja, vielleicht unsere Vorurteile eher zu befruchten, statt uns ein komplexeres Wissen zu geben. Ne, also da kann man jetzt alle möglichen Dystopien draus spinnen. Aber das bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Und dieser Datenbackground, den Google jetzt zusätzlich bekommt, das wird Ihnen einen enormen Push geben, ja.
Sebastian, wie sieht es bei dir aus mit dem AI-Mode? Inwieweit beschäftigst du dich damit? Privat, beruflich? Ich weiß, dass du in dem Thema KI dich schon sehr, ja, intensiv mit beschäftigst. Kriege ich mit in der Chatgruppe, in der wir zusammen sind. Wie ist dein Eindruck vom AI-Mode? Oder hast du irgendwas zu ergänzen?
Also mein Eindruck ist natürlich, es ist mega gruselig. Es ist letztendlich das, wo schon seit Jahren immer hingearbeitet wurde, dass die Leute genau so mit der Suche umgehen, nämlich Fragen eingeben, konkret formulieren, was sie suchen, und Google jetzt genau das tut, was sie immer gesagt haben, die Fragen da beantworten, wo sie gestellt werden. Ne? Und das ist, wir haben es jetzt schon zweimal gehört, theoretisch braucht es die Suchergebnisseite nicht mehr. Das macht den meisten erst einmal im ersten Schritt Angst. Aber es ist halt auch mega interessant, weil es immer noch spannend bleibt. Es hat gerade erst angefangen, dass das Ding in den USA zu testen ist. Man kann sich das angucken, wie werden die Ergebnisse aufgebaut. Johann hat es angesprochen, es gibt krasse Unterschiede zwischen den AIOs und den Antworten aus dem AI-Mode. Wenn man den AI-Mode fragt, was der AI-Mode ist, dann erklärt er einem, dass es zum Beispiel an, was ich nicht, Klimaanlagen AI-Mode gibt, die dann quasi KI-gestützt die Temperatur anpassen und ignoriert vollkommen, dass das Ding selbst existiert, während die AIO das schon richtig hinnimmt. Und ja, also ich bin da mega gespannt, was Google dann am Ende draus macht, weil sie ja, wie ihr gerade gesagt habt, mega viele Kundendaten schon haben. Also die wissen, was die Nutzer wollen und wie sie die Nutzer pleasen können. Das wissen sie ja schon aus der Websuche, ne? Bei welchen Queries wollen die Videos sehen, bei welchen Queries wollen die Bilder sehen, Charts und so weiter und so fort. Das bleibt mega spannend aus meiner Sicht.
Eine Frage, die mir jetzt ganz spontan einfällt und Sebastian, ich würde dich gerne bitten, die mir mal zu beantworten. Aus deiner Sicht, ich glaube, die 1A, die perfekte Lösung haben wir alle noch nicht, weil wir alle noch zu wenig Erfahrung haben. Aber Google lebt ja eigentlich von den Inhalten der ganzen Verlage, Webseiten, alles, was da draußen ist. Und wenn wir jetzt überhaupt nicht mehr deren Inhalte ausspielen, nur noch eine Zusammenfassung derer, was sie ja aus den ganzen Daten gelernt haben, geht Google nicht die Gefahr, dass diese Quelle auch irgendwann immer schlechter wird und versiegt?
Das ist ja letztendlich ein Risiko, was bei den ganzen anderen ChatGPT und Co. auch schon mal angesprochen wurde, ne? Wenn keine neuen Inhalte produziert werden, weil ich es nicht mehr brauche, weil ich meine Webseite nicht mehr pflegen muss, die Leute können meine Produkte meinetwegen über ChatGPT Shopping-Integration beziehen, dann nimmt natürlich die Qualität des Modells irgendwann ab, wenn es dann nur noch auf den Kommunikationen trainiert wird. Wir müssen dann mal davon ausgehen, die Eingaben, die da gemacht werden, werden wahrscheinlich nicht immer 100% sophisticated sein, sondern da werden die Leute reinkloppen, was ihnen in den Kopf kommt. Und dementsprechend wird das schon schlechter werden. Also das ist eine Sache, dessen wird sich Google sicherlich bewusst sein und die werden sicherlich auch einen Weg finden, um Webmastern und da SEOs wieder einen Anreiz zu geben, da neue Inhalte reinzupumpen. Ne, so wie sie es vorher mit SERP-Features gemacht haben, dann die SEOs zu ködern, damit man irgendwelche Sachen auszeichnet. Denke ich mal, wird es bestimmt Möglichkeiten geben, zu sagen, hier bevorzugt dargestellt, wer unsere Daten-API nutzt und da aktuelle Artikel hochlädt oder sowas.
Dieselbe Frage möchte ich den anderen beiden gleich auch noch stellen. Während jetzt Johann, du vielleicht als nächstes, du mir eine Antwort gibst, würde ich mal parallel in die Präsentation von Johannes reingucken, weil ich glaube, er hatte irgendwo eine Slide dabei, wie viele Links in den AI-Overviews schon mit ausgespielt werden oder noch, weiß gar nicht, was ich hier am besten sagen soll. Das ist jetzt noch nicht für den AI-Mode, da wissen wir noch nicht genau, was auf uns zukommt. Ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass im AI-Mode mehr Links ausgespielt werden als Quelle als in den AI-Overviews. Aber am Ende, wir kennen jetzt nur das, was in den USA passiert. Ich weiß auch nicht, ob das schon, kannst du mir vielleicht auch gerade mit beantworten, ob das in den USA schon komplett ausgerollt ist? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Es wird getestet wahrscheinlich in einzelnen Regionen. Ja, ich bin sehr gespannt. Johann.
Also in den USA ist es komplett ausgerollt. Und sie haben jetzt gerade letzte Woche, glaube ich, angefangen, es in Indien auszurollen oder diese Woche. Also, was ja auch so ein, also man denkt immer, Indien, ja, ist weit weg, aber so ganz unbedeutend ist das nicht, wenn Google da was ausrollt, weil betrifft ja dann doch schon irgendwie 1 Milliarde Menschen. Also das darf man immer irgendwie nicht ganz vergessen. Ich finde diesen Punkt total spannend, weil ich glaube, wir unterschätzen so einen Punkt, das fand ich auch sehr signifikant eigentlich auf der Campix. Ich meine, ne, wir haben da, sind da rumgelaufen und dann hat man irgendwie, egal wem man gesprochen hat, war immer, haben wir nächstes Jahr noch einen Job? Haben wir übernächstes Jahr noch einen Job? Gibt es noch ein Geschäftsmodell für SEO? Sollten wir SEO eigentlich umbenennen? Und so, ne, die Nummer kam ja irgendwie rauf und runter. Und teilweise war ich tatsächlich ein bisschen erstaunt, wie viele Leute gedacht haben, dass Google irgendwie ein Unternehmen ist, das Suchergebnisse so just for fun darstellt und so ein Geschäftsmodell halt nicht mehr braucht, sondern das irgendwie nice to have ist, wenn man so groß ist wie Google. Und das ist ja nicht der Fall. Also 77% des Google-Umsatzes ist Werbung. Und da können Sie nicht ganz drauf verzichten. Das heißt, um den AI-Mode groß zu machen, muss mindestens es eine Variante geben, vernünftig monetarisierbare Werbung einzubauen. So. Und das ist ein Punkt, okay, das ist vielleicht noch lösbar. Und dann ist es vielleicht auch von den 77% ist eine ganze Menge YouTube. Gehen wir mal davon aus, dass YouTube unangetastet bleibt von dem ganzen KI-Gelumpe. Ist ein bisschen idealisierte Annahme, so. Aber wir sind jetzt erstmal naiv. So, aber dann bleibt trotzdem noch eine ganze Menge AdWords-Umsatz und vor allem bleibt noch eine ganze Menge Display- und AdSense-Umsatz. Und das ist die einzige Umsatzquelle, die bei Google im letzten Jahr nicht gestiegen ist. Alle anderen Umsatzquellen sind gestiegen. Und jetzt sind das nur 10% vom Google-Umsatz, kann man sagen, ja, okay, wenn wir den AdWords-Umsatz so beibehalten und den YouTube-Umsatz so beibehalten, dann kann man auf die 10% vielleicht irgendwie auch verzichten. Aber irgendwo braucht Google diese Informationsquelle offenes Web immer noch, weil Google überhaupt nichts geholfen ist, wenn sie keine Leute mehr nach draußen schicken können. Weil wenn dieses Verhalten nicht mehr antrainiert ist, dass ich auf die Google-Suchergebnisse gehe und dann auf eine andere Seite gehe, dann gibt es keinen Grund mehr, warum ich in Google auf Werbung klicken sollte. Die CTR auf Werbung ist sowieso viel niedriger als die CTR auf die organischen Ergebnisse. Also wenn man berücksichtigt, dass die Werbung immer oben die ersten drei Treffer sind, haben die erstaunlich wenig CTR dafür, weil die Leute halt nicht gerne auf Werbung klicken. Und wenn Google die ganzen organischen Ergebnisse wegnimmt, gibt es halt keinen Grund mehr, auf Werbung zu klicken. Und das wäre für Google als Unternehmen ein absoluter GAU, weil sie es nicht einfach, indem sie jetzt sagen, ja, okay, die Gemini Pro Accounts, die mache ich jetzt einen Euro teurer und für die Google Workspace Zugang nehme ich nochmal einen Dollar mehr. Das ist schön, das kann man machen und dann sind es nicht mehr 77% Werbeumsatz, sondern nur noch 70%. Aber Google braucht dieses Geld, um das Geschäftsmodell am Laufen zu halten. Und ich glaube, da haben wir tatsächlich dann auch als SEOs Google viel mehr als Verbündeten, als wir aktuell glauben, weil sie es sich einfach nicht leisten können, dass es keine organischen Ergebnisse mehr gibt, die angezeigt werden und da viel mehr drauf angewiesen sind als ein ChatGPT, ein Bing oder ein Perplexity, die halt nicht zwangsweise darauf angewiesen sind, dass Leute noch irgendwie auf Werbung klicken, weil sie entweder gar kein Geschäftsmodell haben oder halt ein anderes.
Julia, deine Meinung interessiert mich natürlich auch noch dazu. Ich würde ganz kurz mal einschieben. Ich habe gesehen, dass bei den in der Präsentation von Johannes gesagt wird, dass bei 13% aller AI-Antworten überhaupt nur Quellen angegeben werden. Also es ist relativ wenig. Bei Gemini ist es ein bisschen mehr, sind es 23%. Bei den, ah nee, jetzt muss ich gerade gucken, wenn du Gemini, genau, wenn du diese AI-Overviews nimmst, irgendwie nur 10, 13 bis 14% werden überhaupt nur angegeben. Was habe ich noch drin gehabt? Im Schnitt enthalten AI-Antworten knapp 11 Quellen. Also es ist dann schon noch so, dass es aktuell noch so ein bisschen aufgebaut ist wie Google selbst. Sie haben ja immer 10 Treffer pro Seite, wird das im AI-Mode auch so sein, ist dann die Frage. Das wissen wir jetzt noch nicht, oder wir wissen es jetzt wahrscheinlich, so zu dem Zeitpunkt der Präsentation, das ist jetzt schon wieder 2 Wochen her. Da ist es ja jetzt kurz vorher online gegangen, glaube ich. Das ist, glaube ich, jetzt 4 Wochen her, wenn ich mich recht erinnere, wo der AI-Mode installiert oder bekannt gegeben wurde oder rausgekommen
Im
ist.
Testing
Ich weiß
schon
es nicht.
länger, ne? Also live in den USA seit der Google I/O. Aber ja, momentan so die neuesten Studien sagen, dass sie 7 Links so um und
Ja.
bei angeben im AI-Mode. Das kann sich halt, ne, Pi mal Daumen immer drehen. Ich glaube auch, also natürlich sagen wir das auch, Webseiten werden nicht obsolet, weil unser ganzes Wissen, wie sich Internet und Web aufbaut, darauf basiert, dass es Webseiten gibt. Na, also ein anderer Weg ist für uns momentan noch unvorstellbar und das ist auch normal. Na, ich glaube trotzdem, man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen transaktional und informational. Na, weil beim Transaktionalen, klar, also allein, weil wir die Datenbasis sind, ja, für alles, was sich Google nimmt, allein, weil wir darüber unsere Produktupdates auch ziehen können, etc., wird transaktional natürlich für uns unglaublich wichtig, eine gepflegte Website zu haben, vielleicht da Bewertungen drauf zu haben, etc. pp. Können wir uns vielleicht später ja auch nochmal angucken. Im informationalen Bereich, Publisher kannst du schon verstehen, ja. Die sagen, okay, ich werde jetzt hier nicht mehr die große Blogseite pflegen, da wird mein Inhalt momentan zumindest gerade nur genommen und auch im AI-Mode ne, mitverwendet. Wenn du an Gemini denkst, ne, also jetzt mal nicht den AI-Mode, sondern andere Suchplattformen oder LLMs, dann ist es ja noch um einiges schlimmer. Ja, also bei Gemini oder ChatGPT eine Quelle zu bekommen, da musst du oft schon ganz explizit nachfragen. Na, und das sind dann schon so Ausmaße, die das annimmt, die natürlich dann für die Leute, wenn du so krasse Traffic-Einbrüche hast, ein verändertes Verhalten nach sich ziehen. Na, und das heißt nicht, dass es keine Webseiten mehr geben wird, aber dass die Leute gegebenenfalls andere Inhalte spielen, ja, oder auch ihr Verhalten in Webseitengestaltung deutlich anpassen werden an die neuen Anforderungen.
Das, was du eben gesagt hast, unterstreichen auch die Daten von Johannes. Bei Gemini werden 490.000, warte mal, Google verlinkt auf Inhalte von 490.000 verschiedenen Hosts, also verschiedenen Webseiten, doppelt so viele wie bei ChatGPT und noch mehr als bei DeepSeek. Also zeigt genau das. Bei den anderen musst du wahrscheinlich noch konkreter nachfragen und bei Google versucht sich da schon noch ein bisschen mehr drauf zu beziehen. Du hast eben schon angesprochen, wie das bestimmte Publisher natürlich jetzt vielleicht nicht mehr die großen Blogs pflegen und so weiter. Was würdest du denn den Content-Erstellern an sich empfehlen, wenn der AI-Mode hier auch in Deutschland online geht?
Wie komme ich in den AI-Mode? Ja, ich glaube, ne, also zum einen haben wir diese ganze Schiene, wo wir sagen, da ändert sich gar nichts dran. Ja, also du investierst in EAT, ja, du baust Expertise, Erfahrung, Autorität, Trust auf. Das ist wichtig. Zum anderen wird es aber so diese ganzen plakativen Worte, ja, die wir jetzt auch viel so als Buzzword rumkursieren haben, sind halt tatsächlich wahr. Eine gewisse Content-Uniqueness aufzubauen. Ja, und damit meine ich nicht, dass ich jetzt sage, ich glaube nicht, dass Neurodermitis ein schlimmes Hautbild ist, sondern eher sowas wie eigene Studien, eigene Statistiken entwickeln, ja, mit Leuten zusammenarbeiten, denen neue Sachen erschaffen, die es eben so im KI-Kosmos noch nicht gibt. Also viel, viel aufwendiger werden in der Erstellung von Inhalten, viel kreativer auch werden in der Erstellung von Inhalten, viel multimedialer, ja, also mit Videos, Bildern, Tabellen, Infografiken, Podcasts, ja, alles, was du hast, dort in diesem Kosmos eben auch reinzuwerfen. Auch der ganze Part Personalisierung, ja, das wird natürlich ein immenses Feld, dass ich halt Use Cases aufmache, ja, dass ich mich im Ganzen, das ist jetzt wahrscheinlich der einfachste Part, FAQ-Bereich, wirklich an die User Needs wende. Und dass ich den Kosmos Website halt einfach grundsätzlich viel, viel breiter aufziehe, ja, viel holistischer rangehe an Themen. Das heißt, nicht nur auf meiner Website unterwegs bin, sondern dort, wo meine Community ist, unterwegs bin. Ja, das sind so die Dinge, ganz plakativ und ohne ein konkretes Beispiel, ja, die ich jetzt jedem ans Herz legen würde. Weil was mich stört, und ich weiß nicht, vielleicht geben die anderen beiden mir recht, was ich jetzt ganz oft so an Anfragen bekomme, ist, kannst du uns mal schnell so ein paar Quick Wins machen, wie man in AI Search passieren kann? Es gibt keine Quick Wins, ja. Die H-Tags bitte pflegen, dann klappt das auch mit der AI Search. Ne, oder Dinge wie, was sind denn so, wir brauchen mal so ein bisschen ein paar Basics, um AI Search ready zu werden. Und denkst, also entweder gehst du all in, ja, und investierst in all die Dinge und stellst dich jetzt wirklich neu auf, weil die Suche ist einfach neu. Aber es gibt kein halbes, es gibt keine halbe Content Uniqueness, es gibt keinen halben Brandaufbau. Ne? Deswegen glaube ich, müssen die Leute verstehen, dass du jetzt ist die Zeit, wo du real rein investieren musst, ne? Und nicht so ein bisschen oder so ein paar Quick Wins mal eben nutzen kannst, um dort zu passieren.
Johann, deine Meinung zu dem Thema?
Ich glaube, es gibt tatsächlich ein paar Quick Wins, die super helfen. Und jeder, der irgendwie denkt, boah, ich will irgendwie AI-Mode machen, drei Quick Wins, die mir sofort anfallen. Erstens, sorg dafür, dass die meisten deiner Seiten bei Google und Bing indexiert sind. Also kümmere dich um dein Indexmanagement. Zweiter Quick Win, wir wissen, dass ChatGPT die Auswahl der Quellen, die sie noch anzeigen, macht anhand der Snippets, die sie von der Bing Search geliefert bekommen. Also zweiter Punkt neben Indexmanagement, geile Snippets. Bau geile Snippets, Meta-Description und Title für deine Websites. Und dritter Punkt, und der hängt mit beiden zusammen, stell sicher, dass deine Inhalte crawl- und indexierbar sind und auslesbar und dass die Semantik deiner Inhalte stimmt, damit die Systeme, wenn sie auf deine Seite kommen, weil wenn wir jetzt davon ausgehen, wir nehmen jetzt nicht Google, sondern wir nehmen ChatGPT als AI-System, dass sie ein Ergebnis finden und sie wollen da tiefer reingehen, dann müssen sie diese Seite crawlen. Das heißt, du musst super schnell antworten, Page Speed. Die Seite müssen im HTML direkt verfügbar sein und sie müssen so gut verfügbar sein, dass das LLM und der Parser aus der Seite die sehr schnell auslesen kann. Und das wären drei Quick Wins, wo ich sagen würde, da kann man heute mit anfangen. Das hilft sofort für die organische Suche und es hilft definitiv auch für die Präsenz in AI-Systemen. Ist natürlich ein bisschen, ne? Aber das sind einfach Basics, die definitiv sofort helfen. Wo Julia auch komplett recht hat, ist, naja, wenn dein Content halt Käse ist, dann wird das halt nichts bringen, weil du einfach nicht im Index bleiben wirst. Und du wirst rausgekegelt. Und es gibt keinen Grund für das LLM und für den AI Overview und für den AI Mode deine Seite auszuwählen, wenn du nichts hast, was dich irgendwie besonders macht. Und lustigerweise unterscheidet sich das ja aber nicht von dem, was wir seit 5 Jahren über EAT irgendwie erzählen, dass wir sagen, du brauchst glaubwürdigen, faktenorientierten, belegbaren Content, der sollte unique sein, es sollte Spaß machen, den zu benutzen. Mach nicht nur Tags, bau auch ein Bild ein. Und wenn du richtig cool bist, ein Video. Und wenn du noch cooler bist, irgendwie ein Tool, ein Kalkulator, irgendwas, was ein Slider mit rein, irgendwas, was die Dinge erfahrbar macht und nutzbar macht. All das ist wird jetzt einfach nur noch wichtiger, solange es noch Webseiten gibt. Das finde ich spannend.
Als du gerade gestartet bist, habe ich erst gesagt, cool, jetzt geht er richtig in Konfrontation mit Julia. Jetzt wird's spannend. Es wird aber auch so spannend, natürlich, warum? Weil du eigentlich im Prinzip sagst, mach die Basics, bleib bei dem, was ihr immer gemacht habt, nur macht's bitte richtig. Jetzt vielleicht noch ein bisschen richtiger als vorher. Weil alles, was du aufgezählt hast, hätte ich jetzt gesagt, sind so mit die Top 5 Maßnahmen oder du hast drei genannt, gehört zu den Top 5 Maßnahmen, die man sowieso machen sollte. Halt
Ganz
trotzdem nicht
genau.
jeder macht, ich weiß. Julia,
Aber Julia ist ready.
möchtest dich noch mal kurz wehren?
Nein, sowas liebe ich ja, ne? Aber wir dürfen hier nicht verwechseln Basics und Quick Wins. Ne, das wäre mir sehr wichtig. Ja, du, also wenn du die AI-Bots in der Robots-Text ausschließt, hast du auch verloren. Ne, das heißt aber nicht, wenn du es nicht machst, dass du in AI-Search passierst. Ne, dass du natürlich eine saubere technische Basis hast, dass du natürlich deine Metatext gepflegt hast, ja. Aber von einem optimierten Titel wirst du in AI-Search nicht passieren. Ne? Und das ist einfach eine Wahrheit. Ne? Deswegen natürlich, ja, macht bitte die SEO-Basics, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber ein Quick-Win wäre für mich was, wo du wirklich sagen kannst, pass auf, geh da ran, das kostet dich wenig Aufwand, du musst wenig machen und dann passierst du da. Du hast also schnell was gewonnen. Ne? Aber ich bin trotzdem total bei dir. Die Basics müssen natürlich gegeben sein, weil sonst hast du gar keine Chance. Ne? Aber mit den Basics allein gewinnst du leider auch keinen Blumentopf mehr in AI-Search.
Das Problem ist ja, dass du gar nichts, also dafür müsste es ja was zu gewinnen geben. Und wir haben ja gerade gesehen, okay, oder wenn man sich so ein AI-Overview oder AI-Mode anguckt, weswegen alle so aufgeregt sind jetzt gerade, ist ja, dass da eh keiner klickt, dass eh keine Links in den Ergebnissen von ChatGPT drin sind. Und wenn welche drin sind, dann funktionieren die Links nicht. Oder es steht nicht drauf, was mit dem Link belegt werden soll. Also meine Personalisierung vom ChatGPT habe ich gesagt, bitte flag mir jeden einzelnen Absatz, ob du dir das, ob du da einen Beleg für hast oder ob das einfach irgendwie so dahingesagt ist oder ob das Meinung ist oder irgendwie sowas. Und dann kommt ganz oft, ja, hier ist ein Absatz, da ist ein Beleg drin und dann packt dann einen Link dazu mit der Quelle und dann klickst du drauf und dann steht die Information, die als Zitat angegeben ist in dem Absatz, nicht auf der Zielseite. Und du denkst dir, ja toll, was macht das System hier? Und das gewöhnt die Leute natürlich auch ab, auf diese Links zu klicken. Und von daher ist die ein bisschen die Frage, ja, okay, ein Quick Win. Es gibt Dinge, die kann man quick machen, aber ob wir damit tatsächlich was Relevantes gewinnen in diesem Spiel, ist tatsächlich dann nochmal, eine andere,
Ja, ganz
Frage.
genau.
Sebastian, wir gehen jetzt mal alle davon aus, weil wir es ja auch schon überall gelesen haben, der eine oder andere spürt es auch schon. Ich melde mich mal, wir spüren es auch. Der Traffic geht eher zurück auf dieser informationsbasierten Seite. Also wir haben ja sehr, mit unserem Magazin machen wir ja sehr viele solche Artikel und wir spüren das ganz deutlich, dass da Traffic zurückgeht. Inwieweit dieses Thema, dieses Stichwort SEO ist tot, haben wir ja schon, glaube ich, seit 15 Jahren auf den Konferenzen. Aber wir merken schon, dass jetzt ein Umbruch passiert. Also vielleicht nicht so intensiv wie früher, stopp, umgekehrt, jetzt intensiver als früher. Was bedeutet das für uns, auch für die Relevanz eines SEOs im Unternehmen? Ich glaube, meine Meinung ist, sie bleibt sehr hoch aufgrund dessen dieser Basics, die Johann eben gesagt hat, dass sie halt weiterhin sehr wichtig sind und irgendwie ja immer noch bei den SEOs in den Fingern liegen. Aber in Sachen Traffic, also auch sprich eine Umbewertung potenzieller, ich nenne es mal KPIs, haben wir eine andere, werden wir anders betrachtet in Zukunft, glaube ich. Wie stehst du dazu?
Ich sehe das ganz genauso. Also es wird in Zukunft nicht mehr ausschließlich darum gehen, wie viel Klicks habt ihr generiert, ja, wie viel Besucher hatte unser Ratgeber zum Thema XY oder so, sondern tatsächlich, welche Rolle spielen wir, welche Rolle spielen unsere Inhalte überhaupt irgendwo da draußen in dem großen, weiten Webspace, der es da gibt, ne? Wir müssen uns eine Sache vor Augen halten. Ich meine, jetzt ist das alles ganz neu und alle probieren das und alle gucken rein und sehen da quasi ihre Fälle davon schwimmen. Aber wofür ist sowas wie der AI-Mode eigentlich gedacht? Das ist ja eigentlich ein Tool, was dir bei einer tieferen Recherche helfen soll. Das Ding ist nicht dafür da, zu sagen, ich will Adidas-Schuhe kaufen. Das kriegst du mit einer normalen Websuche, in einer normalen Suchmaschine 10-mal schneller ein Listing mit Adidas-Schuhen oder so. Na, also klar, wenn ich jetzt wirklich nur darauf aus war, bisher auf meiner Webseite Artikel zu veröffentlichen und zu hoffen, dass jemand den Artikel liest, der dann irgendwas bei mir kauft oder bucht, dann wird es schwerer. Es gibt aber wohl auch den Seiteneffekt, dass die Leute, die, wenn sie über so ein KI-Suchergebnis kommen, dass die dann schon näher am Produkt sind und deutlich besser konvertieren. Das heißt, es kann deutlich positiveren Effekt am Ende haben als es bisher, ne? Sonst hat man viel Traffic und wenig Conversions. Jetzt hat man vielleicht weniger Traffic, aber dafür mehr Conversions. Aber das alles wird darauf hinauslaufen, dass wir als SEOs nicht mehr nur Position 1 Rankings und Klicks reporten, sondern tatsächlich irgendwie sowas wie Brand Visibility. Da gibt es tausend verschiedene Begriffe, an die ich mich noch nicht gewöhnt habe. Wir werden mehr erklären müssen und mehr reporten müssen.
Das heißt, um die Angst zu nehmen, Julia, vielleicht mal an dich gerichtet, die Angst zu nehmen, den Unternehmen, die von SEO Traffic in der Bewertung auch vor allem den Umsatz heranziehen, der Umsatz auf den Conversion-getriebenen Keywords wird, wir gucken nur in die Glaskugel, wahrscheinlich gar nicht so krass beeinflusst, eher sogar positiv als negativ, aber die informationsbasierten Inhalte, die ja irgendwie eher einen Branding-Charakter haben, weil sie eh immer schon schlechter konvertiert haben, würde ja bedeuten, ja, die Conversion geht da vielleicht noch weiter runter, weil der Weg ein bisschen weiter wird, aber der Branding-Effekt steigt, weil man ja auch häufig oder hoffentlich häufig zitiert wird in dem AI-Mode. Wäre das eine Annahme, die man so mitgehen kann?
Ich glaube, das wäre ein mögliches Szenario, ne, von weiteren möglichen Szenarien. Es ist natürlich so, dass ich mir vorstellen kann, dass der ganze Part der Conversion-Optimierung jetzt unglaublich wichtig wird, ne, auch für uns SEOs. Das heißt, na ja, es sollte eh immer ein Part sein, aber man muss ja auch fairerweise mal sagen, ne, gerade so bei Informationsthemen wird das oft stark vernachlässigt. Na, und da wir jetzt natürlich weniger Traffic haben, das heißt, wir gehen eigentlich weg so auch von quantitativer KPI-Betrachtung hin zu qualitativer, ne, müssen wir natürlich auch darauf setzen, dass wir dort dann besser performen. Ne? Also der wenige Traffic, der dann auf solche Seiten noch kommt, den muss ich dann natürlich einfach sehr zielgerichtet führen. Ne? Und kann damit dann vielleicht trotzdem den gleichen oder zumindest einen annähernd gleichen Effekt erzielen. Bei transaktionalen Themen, mich da sehen wir es ja auch jetzt schon, um mal einen Silberstreifen im Horizont zu malen, ja, dass es viele Traffic-Einbrüche gibt, aber die Umsätze nicht zurückgehen. Na, das heißt, da könnte ich mir vorstellen, wenn man da eine gute Optimierung reingeht, dass man halt, ne, wie Sebastian das gesagt hat, eine andere Form des Reportings, eine qualitativere KPI-Betrachtung mit einbeziehen muss, aber dass sich dann für die Zahlen an sich nichts ändert. Na, aber diese Traffic-Zahl, die wird für uns nicht mehr das Erfolgskriterium für SEO sein. Da schließe ich mich meinem Vorredner an.
Johann, die Frage gerne auch nochmal an dich mit deiner Einschätzung. Ich würde sie gerne erweitern mit, wie reagiert ihr als Agentur auf diese Entwicklung gegenüber euren Kunden? Weil aus meiner ehemaligen, lange her Agenturerfahrung war eigentlich immer so der Ansatz, Kunden denken ein bisschen kleiner und schmaler. Entschuldigung, das ist jetzt gar nicht irgendwie despektierlich gemeint, aber oftmals auf Traffic reduziert, ja, Umsatz natürlich auch, aber gerade so Sichtbarkeit und Traffic war ja für Kunden auch immer ein Thema und dieses neue Übermitteln dieser potenziellen neuen KPIs könnte ja auch erstmal für eine Agentur wie eine Ausrede wirken, ja? Also erstmal nach dem Motto, warum der Traffic geht runter und so weiter. Siehst du da Probleme, auf die Agenturwelt zu kommen?
Teils, teils. Ich glaube, eine Sache, die wir für uns auf jeden Fall festhalten können und auch sollten, ist, Leute werden wegen AI-Overviews nicht weniger einkaufen und sie werden wegen AI-Overviews oder AI-Mode auch nicht weniger Informationsbedürfnisse haben, sondern sie werden sich weiter informieren wollen. Und egal, wie sich SEO verändert und die KPIs sich verändern, ist immer, solange es ein Kaufbedürfnis gibt und ein Informationsbedürfnis, also eine Nachfrage, gibt es immer eine Rolle, wie wir als SEO unsere Brand, wenn wir in-house sind, oder unsere Produkte, wenn wir in-house sind, oder unsere Kunden, wenn wir entsprechend auf Agentur- oder Beratungsseite unterwegs sind, besser positionieren können, als man das ohne machen könnte. So, davon bin ich einfach fest überzeugt. Und natürlich wirkt das so ein bisschen nach einer Ausweichbewegung möglicherweise, wenn man sagt, naja, vielleicht reporten wir nicht mehr Traffic, sondern wir gucken mal auf eine andere KPI. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, naja, es gibt da draußen immer noch SEO-Beratungen, die Sichtbarkeit als KPI verkaufen und die noch nicht gemerkt haben, dass man Traffic reporten sollte. Und es gibt immer noch viele Projekte, auch viele, in denen wir mitarbeiten, weil unsere Aufgabenteilung mit dem Kunden entsprechend so ist, wo wir nur quasi auf die Search Console gucken und nicht auf das Analytics-System, was man eigentlich machen müsste. Und es gibt aber ganz viele Projekte, wo wir auch mit auf das Analytics gucken und auf die erwirtschafteten Umsätze. Und auch da fehlt dann irgendwie ganz viel Retouren und Margenblick und so weiter und so fort, ne? Also eigentlich haben wir schon seit Jahren, und das wissen alle, ein Reporting-Defizit im SEO. Nicht, dass wir zu wenig reporten, sondern wir reporten die falschen KPIs, weil wir schon anfangen mit mehreren KPIs und nicht eine Schlüsselkennzahl haben, auf die wir uns mit dem Kunden einigen. Weil wir, wenn wir sagen, ja, willst du denn eigentlich Umsatz? Oder willst du Marge oder willst du möglichst viel Gewinn? So, und da kommen schon viele Kunden irgendwie ins Schwimmen und sagen, naja, in dem Bereich will ich irgendwie mehr hiervon und da will ich mehr davon. Da haben wir einfach insgesamt, glaube ich, ein Defizit, weil wir, und das ist unser Riesenvorteil in dieser ganzen AI-Kiste, ein Haufen Nerds sind als Branche. Wir sind nicht die Business-Kasper, die irgendwie die BWL-Kennzahlen mit der Muttermilch eingesogen haben, sondern wir sind diejenigen, die sich total gerne technisch reindrillen in irgendwelche Systeme und inhaltlich reindrillen und verstehen wollen, wie dieses System, das irgendwelche Antworten produziert, denn funktioniert und wie wir es beeinflussen können, weil wir so Spielkinder sind. Und ich glaube, da liegt ein Riesenvorteil drin. Was mich so ein bisschen bewegt, ist der Mangel an Differenzierung, den wir im Rahmen dieser AI-Diskussion haben, jetzt einen Riesenunterschied macht, und das haben Julian und Sebastian beide schon angedeutet, was für ein Geschäftsmodell habe ich denn eigentlich? Also wenn mein Geschäftsmodell Reichweite ist und ich mache News, dann ist der AI-Mode nicht so wahnsinnig eine Bedrohung für mich, und auch die AI-Overviews nicht. Zum einen gibt es ganz selten AI-Overviews, wenn es auch eine Newsbox gibt. Und zum Zweiten spielt die Newsbox überhaupt keine Rolle für meinen Traffic, weil ich den Traffic über Google Discover beziehe. Wenn ich ein Publisher bin und ich mache Evergreen-Content und mache damit Reichweite, keine Ahnung, weil ich Statistiken veröffentliche, Rezepte, Sportnachrichten, irgendwie sowas, dann ist es ganz oft so, dass ich mich von dem Traffic verabschieden muss. Und dass dann mein Geschäftsmodell als Reichweitenmonetarisierung, ich hole mir von Google Reichweite und ich verkaufe die über Werbung, das wird nicht mehr funktionieren. Für einen Shop sieht die Welt ganz anders aus, weil die Leute kaufen immer. Und die größte Gefahr, die ich habe, ist, dass Google dieses Shop with Google umsetzt. Das heißt, Google zeigt nur noch die Shopping-Ergebnisse an und sagt, kauf mir bitte diesen braunen Schuh und dann geht Google los, füllt den Checkout aus, bestellt das Ding und mein Kontakt als Unternehmen mit dem Kunden ist, wenn ich die Tür aufmache und das Paket annehme. So, weil der User gar nicht mehr den Shop gesehen hat. Und da ist dann ein ganz anderes Bedrohungsszenario diesen einzelnen Modellen von diesen AI-Geschichten. Und es wird sehr viel in einen Topf geworfen, ohne zu differenzieren. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen, da können wir noch mehr leisten als Branche. Da bin ich mir sehr sicher.
Sebastian, ich versuche jetzt schon mal so ein bisschen das Thema AI-Mode, was wir als Hauptthema heute hatten, was ja ganz viel mit den AIOs, also AI-Overviews, einhergeht, jetzt mit den User-Fragen so ein bisschen zu verbinden. Und ihr habt ganz, ganz viel eingereicht. Nochmal vielen Dank dafür. Was mich jetzt als nächstes mal interessieren würde, auch im Sinne unserer User, was ist denn in der Optimierung für den AI-Mode oder AI-Overviews der Unterschied zu vorher? Beziehungsweise gibt es einen Unterschied zwischen diesen beiden Sachen, AI-Mode und AI-Overviews?
Also grundsätzlich, was die Herangehensweise von all diesen Sachen angeht, Johann hat es vorhin schon beschrieben, was man da machen kann und machen soll, ist eigentlich als SEO ist super. Ich mache die Schublade auf, ich hole die ganzen Sachen raus, die ich vor 10 Jahren schon gepredigt habe und mache das jetzt wieder. Ich finde es super, dass ich jetzt wieder mal technische Themen auf den Tisch packen kann, die Webseiten einfach leichtgewichtiger machen, leichter interpretierbar durch andere Systeme, weil es eben nicht mehr heißt, Google kann ja JavaScript. Aber all die anderen Systeme können es eben nicht und jetzt können wir den Kram wieder loswerden. Ansonsten ist es ja grundsätzlich eher so die Frage, wie kann ich beeinflussen, wie so ein Sprachmodell meine Contents aufnimmt, verarbeitet, ja, wie ist das Aufmerksamkeitsfenster, was da über meinen Text geschoben wird? Und da ist es Stand jetzt die Vorgehensweise, nochmal über seinen Content zu gucken und zu sagen, okay, wie kann ich den vielleicht leichter verdaulich strukturieren? Wie kann ich dafür sorgen, dass Kernaussagen als solche sofort erkennbar sind? Also auch das ist nichts Neues, ne? Ich habe jetzt die Jahreszahl nicht mehr im Kopf, ich bin schon ein bisschen betagter. Als es losging mit Content is King und diese ganzen Skyscraper-Contents erstellt wurden. Und da hieß es ja, User skimmen und man muss die an der Überschriftenstruktur erkennen, welcher Inhalt ist zu lesen und so. Und genau da sind wir wieder, weil die LLMs machen nichts anderes, ne? Die ziehen sich den Text rein, gucken, wo kann ich mich festhängen, wo ist irgendwo eine Aussage erkennbar. Also wirklich die inhaltliche Strukturierung. Und was ganz stark an Relevanz gewinnen wird, ist tatsächlich Zielgruppenorientierung. Ich kann wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr ein Content Piece für alle produzieren, wo sich alle Menschen alle Informationen über mein Produkt holen oder mein Angebot holen, sondern ich muss tatsächlich auf die Menschen eingehen, weil wir haben es am Anfang schon gesagt, die Personalisierung ist deutlich stärker. Google und Co., die wissen jetzt ganz genau, in was für eine Lebenssituation sind denn die Personen, die jetzt eine Frage stellen, wenn sie irgendwie weiß ich nicht, wie kann ich in meinem Garten ein Hochbeet bauen? Ja, wenn ich das hier eingebe, dann weiß Google ganz genau, okay, der Typ ist aus Berlin, der hat schon 3 Hochbeete so und so gebaut und so weiter und so fort. Da kriege ich natürlich ein ganz anderes Ergebnis als jemand, der das so in der Suche eingibt und erstmal die 10 besten Bauanleitungen vorgeschlagen bekommt. Also Strukturierung und Personalisierung sind wahrscheinlich jetzt die wichtigsten Punkte, wenn man es über den großen Content spannen will.
Glaubst du, dass das jetzt schon so ist oder dass es dahin kommt?
Na, in Teilen funktioniert es ja schon. Was interessant ist, worüber immer ein bisschen wenig gesprochen wird, man sieht immer wieder, oder ich sehe sehr viel in Social Media Timelines, wie spam-anfällig AIOs und auch AI-Mode sind. Na, da kommen wir vielleicht jetzt zu dem Quick-Win. Schreib auf einer Satellitenseite die 10 besten XY-Listen und nenn dich einfach an zweiter Stelle, dann bist du in der Liste und die wird vom AI-Mode gefressen und ausgespuckt. Ja, das ist natürlich null nachhaltig. Deswegen bin ich grundsätzlich kein Freund von Quick Wins, weil die in der Regel nicht so nachhaltig sind. Aber sowas funktioniert noch und da sieht man es nämlich. Die Dinger lieben Strukturen und die werden genutzt. Ne? Das ist wahrscheinlich jetzt für ein halbes Jahr noch ausnutzbar und dann funktioniert das nicht mehr.
Ich habe irgendwo auf TikTok, glaube ich, ein Video von jemandem gesehen, der unter hypothetisch Keyword, da weiß ich nicht mehr, SEO-Agentur München in den LLMs genannt werden wollte und hat wirklich wie früher gefühlte 300 Seiten, die Zahlen stimmen alle nicht, ich kann mich an das Video nur noch vom Sinn her erinnern, gebaut, wo er in so einer Auflistung drin stand, prozentual gesehen am häufigsten auf Platz 1, aber nicht immer und am Ende stand er in den LLMs auf Platz 1. Es ist doch eigentlich ein ganz großer Schritt in die Vergangenheit, hast ja eben auch gesagt, das ist so ein bisschen wie es früher war. Vielleicht wird Google diesmal ein bisschen schneller darauf reagieren, aber wahrscheinlich werdet ihr alle sagen, sowas machen wir nicht. Habt ihr das Gefühl, dass das jetzt eher erstmal alles schlechter wird? Ich habe niemanden angesprochen. Sebastian, du
Also,
wolltest anfangen, komm, dann darfst du.
ich steig vielleicht da gleich ein. Das ist interessant. Da sind wir wie bei dem Punkt. Johann hat gesagt, wir müssen differenzieren. Das, was du gerade beschrieben hast, Hochzeitsfotografen lieben diesen Trick. Das funktioniert seit Jahrzehnten genau so. Ja, oder DJ für die Hochzeiten. Da war nie fancy irgendwas so. Das funktioniert noch immer so. Klar, kommt auf dein Geschäftsmodell an, kommt auf deine Zielgruppe an. Da muss man sich wirklich genau angucken, was geht jetzt und was brauche ich eventuell.
Julia, Hand aufs Herz, ändert ihr etwas in eurer Arbeit jetzt durch die LLMs gegenüber früher nur fürs Thema SEO?
Ja, wir ändern tatsächlich ziemlich viel in unserer Arbeit. Also das, was wir im SEO machen, bleibt beständig, ne? Also das ist ja auch das, was Johann und auch Sebastian jetzt angesprochen haben. Das kann man weitermachen. Das ist sogar notwendig. Aber es kommen einfach viele neue Bereiche dazu, ne? Ob das jetzt der Blick ins Community Management, ins Review Management ist, ja, dass du dich viel breiter wieder aufstellst, auch was Online-PR angeht, ob du es jetzt White Hat oder Black Hat SEO-mäßig machst, das darf jeder für sich entscheiden. Aber in den Feldern, ja, da waren wir nicht so groß unterwegs. Und das ist was, wo wir im ganzen Bereich Brandmanagement eigentlich jetzt in eine führendere Rolle als SEOs gehen müssen. Ne? Also Community Management kann weitergemacht werden, aber wir können halt sagen, in welchen Communities es wichtig ist, Präsenz zu zeigen. Ja, PR kann weiter online betrieben werden, aber wir können eben sagen, welche Magazine wirkliche Relevanz haben. Ne? Solche Dinge, die spielen mit rein. Und bei dem ganzen Thema Content, was Sebastian ja auch schon angesprochen hat, ist natürlich dieses ja zum Teil neuer werden, zum Teil back to the roots gehen, ne, vom Skyscraper-Content zu, wie nennen Sie es jetzt, Ranch-Style, ja, also dass du eben auch anfängst, wieder diese kleineren Content-Ranches aufzubauen, damit du für AI greifbarer bist, ja, dass du die Fraggles, ach, jetzt kommt sie mit ihren Buzzwords um die Ecke, ne? Tut mir leid, müssen jetzt alle raus. Chunks, ach, noch eins. Ja, kleine Abschnitte machst, die sich AI einfach greifen kann, ja, wo du vielleicht auch ein bisschen nischiger gehst, wo du eine spezielle Zielgruppe mal ansprichst, so du ein bisschen noch tieferes Expertenwissen zeigst als alle anderen. Das sind Dinge, die werden jetzt einfach wichtig. Ne, früher konntest du einen soliden Artikel über Augenringe schreiben, ja, und wenn der gut recherchiert war, dann hat das funktioniert und gut optimiert war. Jetzt wird das nicht mehr reichen. Ne? Jetzt werden die Augenringe einfach immer größer, aber es reicht einfach nicht mehr. Ne, jetzt müssen wir halt mehr bieten, mehr Experten mit involvieren, die darüber sprechen, wie man Augenringe wirklich wegbekommt. Ja, die neueste Studie, die zeigt, welchen Effekt Stress auf Augenringe hat. Ja, haben wir sogar selbst gemacht mit dem Institut X. Y. Solche Dinge, die fangen wir jetzt an zu tun, weil wir wissen, dass sie in Zukunft und auch jetzt schon wichtig sind.
Ich muss ein Insight rausfeuern. Und zwar ist auch gute Werbung für mich, in 5 oder 6 Tagen geht unsere Agenda für den OMT in Mainz online. Und für die, die uns schon länger verfolgen, die wissen ja, man bewirbt sich bei uns und bei uns dürfen die, die ein Ticket haben, bis Ende Mai abstimmen. Und in den Abstimmungen sehen wir dann auch immer relativ gut, was ist denn momentan so zeitgemäß, was die Leute halt auch haben wollen. In der Regel, wir haben 21 Vorträge, dieses Jahr haben wir 32. In der Regel gucke ich mir 10% mehr an, also keine Ahnung, nicht nur die 32 Besten, ich gucke mir dann die 40 Besten an und versuche daraus ein gutes, ausgeglichenes Programm zu bauen. Und dieses Mal war es unglaublich auffällig, dass wir sehr viele Einreichungen zu dem Thema Google und SEO und KI hatten, aber auch unglaublich viele gewählte Vorträge, verhältnismäßig noch höher. Das heißt, wir merken ganz klar, dass nicht nur das Thema KI, sondern vor allem in der Online-Bubble das Thema KI und SEO deutlich mehr abgefragt wird als KI und Social Media, KI und SEA, KI und so weiter. Also die Strukturen der Webseiten, wo ja SEO ein ganz großer, wichtiger Punkt ist, scheint momentan in ganz, ganz vielen Marketingabteilungen da draußen, sehe ich auch an den Fragen für heute unsere Session, sehr, sehr hoch im Kurs zu stehen. Dass ich sogar entschieden habe, und ja, ich bin noch darüber am Nachdenken, aber bis Samstag will ich eine Entscheidung treffen, ob ich tatsächlich mal 4 oder 5 Vorträge zu einem ähnlichen Thema rausgehen lasse, um einfach mal 4 oder 5 unterschiedliche Meinungen auch zuzulassen auf einem Event. Ich weiß, dass den Speakern das natürlich nicht immer 100% gefällt, wenn sie dann noch mit 2, 3 anderen in Konkurrenz da auf der Bühne stehen. Ich weiß aber auch die aktuell da in Betracht kommen, da zu stehen, dass die alle so tief im Markt drin sind, dass sie kein Problem damit haben, zu ihrer Meinung und ihrer Vorgehensweise zu stehen. Was will ich euch damit sagen? Ich will jetzt gar nicht dafür schon mal sensibilisieren, dass da sowas auf euch zukommt. Dadurch, dass wir eh 11 Vorträge mehr haben als sonst, können wir auch mal 4, 5 in die ähnliche Richtung bauen. Was mir viel wichtiger ist, es ist ein Thema, das die ganze, also ich glaube, wenn ich jetzt eine Online-Marketing-Trends-Umfrage machen würde, wäre das Thema SEO und KI sehr hoch angesiedelt, vielleicht am höchsten. Und dementsprechend will ich euch, die jetzt hier zuhören, wirklich mal dafür sensibilisieren. Ja, man merkt, dass ihr euch damit beschäftigt. Ich glaube aber, es geht gerade gar nicht genug. Also man sollte dem wirklich einen hohen Kurs geben. Ich erinnere mich an die Worte von Johann vom letzten Mal, dass er gesagt hat, oh, ich habe mich damit eigentlich noch gar nicht so richtig beschäftigt und so, womit er ja schon widerlegt hat im Rest der Sendung letztes Mal, weil er so war so tief drin. Das habt ihr auch heute gemerkt, dass er uns da eh erstmal angeschwindelt hat und polarisieren wollte. Aber ich würde das jetzt insofern auch umstoßen und sagen, ich glaube, wir müssen uns damit beschäftigen. Wir haben schon vor Monaten, 2 Jahren eigentlich schon gesagt, KI ist nicht ein neuer Online-Marketing-Kanal oder eine neue Disziplin. KI ist eher ein neues Internet. Und für uns SEOs ist jetzt der Punkt gekommen mit diesem AI-Mode oder dem Einspielen der AI-Overviews, auch wenn wir da in Deutschland laut den Statistiken von Johannes noch weit hinter den anderen Ländern hinterher sind, was die Ausspielung, die Anzahl der Ausspielungen angeht. Das wird noch viel präsenter, vor allem, wie Johann eben gesagt hat, für die informationsbasierten Portale, also die damit auch Geld verdienen. Ich muss mich damit einschließen, weil ich habe ja schon gesagt, wir haben Traffic verloren, wir haben viele Evergreen-Inhalte, aber es ist halt zum Glück nicht unsere Monetarisierungsstrategie, über diese mit Werbung oder wie auch immer da Geld zu verdienen. Und jetzt kann ich ein weiteres Insight sagen, unsere Leads entspricht dem, was Sebastian auch gesagt hat. Wir haben weniger Traffic, aber wir ziehen mehr Leads. Also wir haben mehr Conversions hinten dran auch mit dem, was wir vorhaben, was ich ja dementsprechend, mir ist das total egal. Ich gucke seit gefühlt 3 Monaten nicht mehr in unsere Analytics-Zahlen rein. Das machen meine Content-Menschen genug, aber ich gucke da relativ wenig drauf. Ich gucke eher auf Umsatzzahlen, ich gucke auf Lead-Zahlen, ich gucke, wie oft sitzen meine Vertriebler in Calls, wie sind da die Abschlussquoten und so weiter. Und da merke ich, dass es eher sogar deutlich gestiegen ist, seit der AI-Mode in Gang gesetzt wurde, was ja für eine SEO First Plattform, also wir haben den meisten Traffic über SEO immer gehabt, dementsprechend ja auch die wichtigeren KPIs sind. Vielleicht, wir sind ja schon fast am Ende und ich wollte eigentlich noch ein kleines Campix-Recap machen. Tools. Also wir wissen, ich weiß von Johannes, dass Systrix eine Beta-Version gemacht hat für das Thema AI und in der öffentlichen Version kann man schon sehen, welche Keywords überhaupt AIs ausspielen und man kann sich gerade für eine Beta-Version anmelden. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich weiß, dass es da was gibt und ich weiß nach meinem langen Gespräch mit Johannes auf einer der Couches draußen bei der Campix, dass er auch sehr, sehr viel Ressourcen reinstecken will, sich auf dieses Thema KI und zu konzentrieren und sich darauf einzulassen. Welche Tools, Johann, würdest du aktuell empfehlen, ansonsten auch noch zu nutzen? Wir sind zwar jetzt hier in der Systrix Talkrunde, aber ich glaube, es ist kein Problem, wenn wir im Zweifel auch andere Tools mal heranziehen.
Ich, bin weiterhin der Meinung, das wichtigste Tool, das wir haben, sitzt zwischen unseren Schultern, irgendwo knapp oberhalb.
Bei den
So
meisten.
da hoffentlich, so, weil tatsächlich wir wissen gerade von keinem System, welche Suchvolumina da sind. Wir wissen bei den ganzen Abfragen, die man irgendwie stellen kann, das ist irgendwie immer nur die erste Frage. Das ist nie irgendwie eine Rückfrage und ein Dialog, so wie User das machen. Da fehlt super viel. Das heißt, wir wissen nicht, und wir wissen nicht, welche Keywords die Leute eingeben und wie sie die eingeben und die ganzen Metainformationen, die den Systemen zur Verfügung stehen, die haben wir auch nicht. Das heißt, wir sind da tatsächlich an einem Level, das so vor Systrix, ne? Systrix ist Keyword-Anzahl mal Suchvolumen mal Position. Und wir können jetzt gerade irgendwie so vor 20 Jahren Advanced Web Ranking. Das heißt, wir können irgendwie ein Keyword und eine Position tracken. Und das aber noch nicht mal in einem Scope, der tatsächlich relevant ist. Deswegen bin ich da tatsächlich sehr zurückhaltend und gucke viel mehr gerade auf so qualitative Experimente. Also ich finde das total geil, gerade mit Kunden zu gucken, hey, hier ist ein AI-Overview. Du bist auf der Eins, aber du bist nicht in dem AI-Overview. Was machen wir jetzt, um hier reinzukommen? Also da tatsächlich gemeinsam mit Kunden irgendwie konkrete Learnings zu machen, finde ich gerade viel, viel spannender, als mir möglichst viele Daten zu beschaffen. Das kann ich immer noch mal machen, wenn die Tools sich irgendwie so weit entwickelt haben und sich das alles irgendwie so ein bisschen gesettelt hat. Ich habe ein paar Previews mir angeguckt. Ist alles spannend, aber ich wäre noch nicht so weit, dass ich sagen würde, okay, dafür lege ich jetzt irgendwie richtig Geld auf den Tisch jeden Monat.
Okay. Julia, wie sieht es bei dir aus?
Ja, es ist, ne, also dieses, dass uns das Suchvolumen für Prompts fehlt, das ist halt einfach so. Es gibt viele Tools, die einem so ein geschätztes geben. Ne, das ist dann aber auch, sind auch Daten, die auf dem Google-Suchvolumen basieren, ne, und die man dann hochrechnet. Letztendlich kann man sowas auch selbst machen. Ne? Also ich kann natürlich irgendwo rausfinden, okay, was könnten Prompts sein, die meine Kunden interessieren. Ich bin Finanzdienstleister, keine Ahnung. Ja, und dann weiß ich eben, dass Girokonto unglaubliches Suchvolumen hat. Also weiß ich, okay, ne, vielleicht oder welches Girokonto soll ich wählen? Wird das ein Prompt sein oder was, was in dieses semantische Umfeld geht, ne, den ich verwenden kann? Das auf jeden Fall. Ich finde bei den Tools, ne, egal was man jetzt nennt, Profound, Zipti, Otterly, Peak AI, es gibt unglaublich viele. Finde ich es immer ganz spannend, wenn du selbst, ne, deine Prompts eingibst, selbst irgendwie recherchiert durch, ne, wie Johann sagt, auch eigene Expertise, dann zeigen sie dir an, welche Seiten dort gerankt werden in Anführungszeichen. Ja, und das ist immer eine ganz spannende Erkenntnis, oder welche Brands halt dort erscheinen und dort halt zu sehen, zum Beispiel, warum ein Konkurrent erscheint mit welcher Seite und warum nicht ich, gibt einem so ein paar Insights, ne, oder auch zu sehen, okay, keine Ahnung, der und der Blog wird laufend erwähnt, ne? Vielleicht sollte ich doch mal mit denen sprechen, ob ich da nicht auch eine Rolle spielen könnte. Das sind so Insights, die man so über Tools gerade ganz gut rausfinden kann. Aber ich bin auch voll bei Johann, dass das alles am Anfang steht, ne? Man merkt es einfach, dass die Datenbasen, Basissen, Basi, dass die Datenbasi einfach immer noch nicht dort sind, wo wir sie gerne hätten. Na, und wir uns da einfach noch ein bisschen gedulden müssen. Aber wir nutzen auf jeden Fall schon ein paar Tools, die einem zumindest in gewisser Hinsicht ein paar mehr Insights geben als die manuellen Abfragen.
Ich bin sehr gespannt auf die Beta-Version von Johannes bei einem den von dir genannten eben Tools. Das wurde bei der OMR herangezogen in der Keynote und da hat auf den Slides von Philipp der OMT als Platz 1 abgeschlossen in dem Thema AI-Antworten. Fand ich sehr cool, habe ich einen LinkedIn-Post zu gemacht, aus Respekt vor, dass wir jetzt hier gerade in einem Format von Sysvix sind, werde ich den Anbieter jetzt mal nicht nennen und hoffe darauf, dass ihr alle die Beta-Version von Sysvix euch anguckt. Warum? Weil sie sind halt die führenden Daten, also führende Datentool in Deutschland zumindest. Und googelt das einfach mal. Ja, einfach mal nach Sistrix AI. Nee, ich glaube, es so unter ai.sistrix.de findet ihr diese Beta-Version. Und dann habe ich jetzt auch einen kleinen Pitch für Sistrix gemacht. Ich habe abschließend, würde ich gerne jedem von euch noch mal 2, 3 Minuten Zeit geben, um über die Campex zu reden. Ich hoffe, ihr habt die Zeit noch, weil wir haben jetzt gerade schon 16 Uhr, sehe ich. Also wer los muss, kann natürlich losgehen, auch von den Zuhörern. Die können sich ja im Nachgang anschauen. Bevor ich jetzt an euch übergebe, Auch hier wieder die Bitte an alle Teilnehmer, gerne ein Feedback geben zu dieser Runde an info@omt.de. Ich werde alles lesen und werde versuchen, Dinge zu berücksichtigen. Wir werden auch dann in Kürze schon, also der Link ist eigentlich schon online. Ihr könnt unter omt.de Webinare euch auch schon für den nächsten Sistrix SEO Talk, der ist am 31.07. anmelden. Ich freue mich, wenn ihr wieder so zahlreich dabei seid. Und ich habe Marco versprochen, dass wir, weil wir nur Campix-Teilnehmer heute im Panel haben, nochmal kurz darüber reden. Sebastian, ich fange mit dir an und ich hätte gerne von dir, wie cool fandst du die Campings gegenüber letzten Jahr? Ich weiß, dass du letztes Jahr auch da warst. Was fandst du nicht so cool und was würdest du, und was fandst du cool, was fandst du nicht so cool? Und was würdest du Marco mit auf den Weg geben, was man besser machen kann?
Oh, also eine reine Event-Review. Also, ich fand die Campings natürlich genauso cool wie immer. Ich persönlich hatte
Gerne auch inhaltlich. Gerne
schwer
auch
daran zu
inhaltlich.
kauen, dass es keinen SEO-Näher gab. Wir brauchen ein vergleichbares, ein Äquivalent, ein Ersatz. Und wenn es wieder der Gitarrist im Kuhkostüm ist. Ansonsten, ich fand es super, wie wieder das Thema Nachhaltigkeit weitergetrieben wurde. Da beim nächsten Mal aber vielleicht gucken, dass mehr Wasserflaschen oder auch mehr Wasserspender zur Verfügung stehen. Es war echt anstrengend, an der langen Schlange zu warten, dass man dann ein kleines Glas Wasser füllen kann. Ansonsten inhaltlich, mein Key Takeaway war aus einer Session, die das ganze Thema, wie relevant ist SEO im AI-Themengebiet, so schön zusammengefasst hat. Erstens, nehmt Rücksicht darauf, dass eure Stakeholder das Thema anders wahrnehmen als ihr. Ja, wir haben einen ganz anderen Blick wie bei den meisten Sachen, ja, aber irgendwie vergessen wir das beim Thema KI so ein bisschen. Ganz anderen Blick darauf, was das überhaupt für eine Tragweite hat und was alles reinspielt als Stakeholder. Die sind alle der Meinung, oh, KI ersetzt jetzt alles. Ja, ich brauche keine Content Writer mehr, ich brauche keinen SEO mehr. Alles macht jetzt die KI. Und das Zweite, das haben wir heute schon mehrfach angeschnitten und vielleicht auch so direkt schon gesagt, verkauft AI-Optimierung und macht weiter SEO, weil am Ende ist es aktuell genau das. Und ja, in den meisten Vorträgen konnte ich auch genau das mitnehmen. Wir sind bei den meisten Kunden aus unserer Perspektive zum Beispiel, sind wir schon auf dem richtigen Weg, weil wir genau das machen. Wir versuchen immer noch Strukturen zu optimieren, Technik zu optimieren. Es gab da den tollen Vortrag von Flo von den Wingmen zum Thema, was wir alles noch so für technische Probleme zu meistern haben, ja. Und solange das so ist, braucht sie auch keinen SEO um seinen Job fürchten.
Julia.
Ich bin da. Ich fand es auch super. Ich liebe die Campings. Marco hat das wieder mal großartig hinbekommen. Ich fand, für mich ist immer das ganze Netzwerken drumherum, die Leute treffen, einen Austausch zu haben, ja, den man sonst so in so einer fachlichen Tiefe einfach auch nicht hat, fand ich unglaublich cool. Und das alles vor einem entspannten Hintergrund, das gibt mir immer richtig viel. Also und mittlerweile ist es wirklich wie so eine Klassenfahrt, ja. Und ich freue mich immer, wenn ich euch alle sehe und wir dastehen, ne, vielleicht auch beim Weinchen und einfach mal so ein bisschen die neuesten Trends, Probleme diskutieren, und hin und her schnacken. Das ist für mich so der große Outcome. Und ich weiß auch, dass das was ist, was Marco einfach unglaublich wichtig ist und was er auch mit einer Ehrlichkeit und Emotionalität vorantreibt, vor der ich echt den Hut ziehe, weil ich glaube, ohne die Campix wäre es nicht dasselbe. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir das haben. Inhaltlich fand ich es sogar besser als letztes Jahr, muss ich sagen. Gut, ist halt auch immer Vortragswahl geschuldet, ne? Ich hatte echt viele coole Vorträge. Ich habe mich natürlich in viele AI-Themen gestürzt, habe mich dann mal entspannt mit einem guten TikTok-Vortrag. Das fand ich aber auch echt cool, ne? Einfach auch nochmal zu sehen, okay, diese Omnichannel-Strategie, die wir auch fahren müssen, ne? Dass wir auch noch andere Traffic-Quellen haben, wenn uns jetzt schon alles da versagt, dass wir, da gehen wir halt auf TikTok, ne? Machen wir jetzt alle TikTok, wir machen nachher ein Video, das wird schon was. Na, das fand ich cool, einfach auch mal da so die Basic-Optimierung darzustellen. Ich bin auch in einem Vortrag gewesen, den hatte ich mir gar nicht so tief vorgestellt über Screaming Frog und da fand ich es halt geil, weil du immer diese eine Sache nimmst du dir mit. Ne, und das ist das, was ich cool fand. Da war die Sache, wo ich dachte, oh cool, so kann man es anbinden, das ist eine ganz neue Idee, die ist mir so noch nicht gekommen, das werde ich gleich mal probieren. Und das, finde ich, ist so ein Effekt, wo wir aus der Branche voneinander lernen. Und ja, fand ich großartig. Essen fand ich gut. Ich hätte gern mehr. Das ist der einzige Verbesserungspunkt, den ich habe.
Okay. Johann?
Ja, ich finde es auch wieder klasse. Ich bin in eine Klassenfahrt mit 600 Leuten, die sich alle benehmen, als wären sie 17. Was kann schon schiefgehen? Ist das super? Ich fand zwei Dinge. Ich hatte auch viele tolle Vorträge irgendwie drin, insbesondere diejenigen, an denen ich mich inhaltlich reiben konnte. So das, wo ich inhaltlich ne. Olaf und ich, der ein oder andere hat es schon mal gemerkt, sind auf einer grundsätzlich unterschiedlichen Seite, ob SEO jetzt noch SEO heißen sollte oder ob da noch irgendwie was anderes ist und ob Chatbot-Optimierung jetzt ein Teil von SEO ist oder nicht. Ich mochte seinen Vortrag total. So, weil insbesondere 90% davon war SEO at its best und dann waren 10% SEO sollte nicht mehr SEO heißen. Fand ich super. Und Stefan Fischerländer genauso, ne? Auch ein Vortrag, der ganz große Klasse war, weil er mich konfrontiert hat, einfach nochmal meine Meinung in Frage zu stellen. Das fand ich super. Was ich nicht oder was ich ein bisschen schade fand, auf der einen Seite, war, dass es sich am Abend so ein bisschen verlaufen hat, ob es jetzt einen Sionär dafür braucht. Ich meine, ich weiß, wie Gero und Flo in der Vorbereitung und in der Nachbearbeitung dieses Events, immer wenn sie es gemacht haben, gelitten haben. Das weiß ich nicht, aber es ist natürlich so, ne, wenn du da hinten irgendwie dieses Racing-Car-Dingsbums hast und dann 300 Meter weiter ein Volleyballfeld und dazwischen irgendwie noch so dies, das und jenes und genau in der Mitte machst du irgendwie laute Musik und du kannst ausweichen, aber dann gerätst du in die Karaoke. So, da muss man, das war tatsächlich irgendwie so ein bisschen, ich dachte, Mensch, das ist so ein bisschen schade, dass es sich ein bisschen mehr verläuft als in der Vergangenheit. Auf der anderen Seite führt das, finde ich, dazu, dass man mit viel mehr unterschiedlichen Leuten spricht, weil man gar nicht so nah aufeinander hängt. So. Und was ich tatsächlich spannend fand als Beobachtung, war dieses sehr unterschiedliche Level, auf dem sich die Branche gerade bewegt, wie tief man sich in das Thema AI reingedrillt hat. Also sowohl als Werkzeug, als auch Auswirkungen auf SEO, als auch Auswirkungen auf die gesamte Online-Landschaft, die wir da draußen sehen. Und tatsächlich, glaube ich, noch nicht ganz überblickt haben, wie viel Änderungen am Ende wirklich passieren, weil wir reden schon. Ich weiß nicht, vor 3 Jahren hatte ich auf einer Campix in der Diskussion mal gesagt, dass Shop-Bewertungen und Lieferbedingungen und tatsächlich, ob das Paket ankommt und pünktlich ankommt, das wird ein SEO-Ranking-Faktor. Da haben mich einige noch irgendwie schräg angeguckt. Jetzt können wir das in den amerikanischen Ergebnissen sehen. Und wenn tatsächlich es soweit kommt, dass ich die braunen Schuhe einfach bestellen kann in der richtigen Größe über die SERPs, ohne die SERPs zu verlassen, ja, dann gibt es nicht mehr viel andere Auswahlkriterien außer Preis und Lieferbedingungen und Verfügbarkeit und Ruf des Shops. Und ich glaube, so die Auswirkungen, was das bedeutet auf Preisdruck und auf so ein Gesamtökosystem und so, das ist tatsächlich in einigen Gesprächen gab es da total viele spannende Ideen und Diskussionen zu und bei anderen war das, oh krass, also so habe ich das noch nicht gesehen. So, und diese Diskrepanz, das fand ich total spannend. Und was ich auch gemerkt habe, ist in vielen Gesprächen, und das sind die auf dem Flur stattfinden, wo man halt wirklich so eine Campix für braucht, welche Black Hat Tricks aktuell in den verschiedensten LLMs getestet wurden, funktioniert haben, nicht funktioniert haben und so. Das war tatsächlich auch total spannend und deswegen war ich sehr froh, dass ich da war, auch wenn ich ehrlicherweise sagen muss, ich hatte gar keinen Bock hinzufahren, weil ich dachte so dieses Geo-SEO-Ding, boah, das wird mich total nerven. Und ich habe so viele tolle Gespräche geführt. Das war richtig, richtig große Klasse. Und ich habe so tolle Vorträge gesehen. Das war auch ganz, ganz großes Kino. Von daher, ja, finde ich klasse. Und so langsam schaffe ich es auch emotional zu verkraften, dass Campix-Sessions kein Barcamp-Sessions mehr sind, sondern eine Moderation haben, dass eine Vorauswahl und eine Qualitätssicherung stattfindet. Und es ist halt nicht mehr ein Ausbildungslager für Nachwuchsvortragende aus der SEO-Branche ist, sondern so einen Wandel zu einer ernsthaften Konferenz mit trotzdem Klassenfahrtsfeeling hinbekommt. Ich schaffe das langsam, meinen Frieden damit zu machen.
Ich glaube, das ist jetzt seit 8, 9 Jahren so, aber nichtsdestotrotz gebe ich dir recht. Normalerweise, ich mache ja öfter solche Recaps zu den Konferenzen, manchmal sogar dedizierte Folgen dafür. Ich versuche mich immer selbst so ein bisschen zurückzuhalten aus Neutralität, weil ich bin ja Wettbewerber theoretisch und da Marco aber immer bei mir häufiger mal auch ein Recap gibt, würde ich auch mal meine Meinung gerne jetzt kundtun, ohne dass ihr bitte betrachtet, dass ich irgendwas gut oder schlecht rede, weil ich ein direkter Wettbewerber bin. Marco hat sein SEO-Expert-Event direkt auf den Tag gelegt, wo unsere Konferenz stattfindet, was wir auch ausdiskutiert haben, wir beide, was ich sehr, sehr schade finde. Aber zu dem Event selbst. Ich gehe ja kaum in Vorträge. Ich habe 2 Vorträge gesehen. Ich gehe nicht zur Campix, um mich fortzubilden, weil ich ja nicht mehr so richtig als SEO arbeite, eher als Unternehmer und eine Plattform darstelle und lieber die Gespräche draußen führe. Ich weiß noch nicht, ob ich es als Pro oder als Contra sehe. Das hängt wirklich ein bisschen dazwischen. Ich will auch sagen, warum. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen, von denen ich mich früher dort sehr gut unterhalten habe, nicht mehr kommen. Und das hat damit zu tun, dass sie älter sind, dass sie satt sind, dass sie teilweise einen Exit hinter sich haben, dass sie vielleicht andere Prioritäten setzen, was auch immer. Es sind aber auch noch viele da, mit denen ich jetzt dadurch länger spreche. Also man ist weniger in Gruppen unterwegs als früher. Ich bin mit einzelnen Personen länger, also wenn ich jetzt allein an Johannes denke, mit dem habe ich 2 Stunden oder 1,5 Stunden komplett alleine draußen auf einer Couch gesessen. Und ich weiß nicht, ob ich jemals, außer sonstigen Projektbesprechungen, die wir jetzt auch im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Sistrix und OMT haben, mal so lange mit ihm irgendwo gesessen habe und mich nur mit ihm unterhalten habe. Das habe ich früher mit einem Thomas Mint nicht gemacht. Das habe ich früher mit einem Nico Sarkott gemacht. Das habe ich, die sind leider nicht mehr da, aus welchen Gründen auch immer. Das fehlt mir, weil so meine, ich würde sagen, bestimmt 60, 70% derjenigen, die für mich so Bezugspunkte waren, nicht mehr da sind. Aber wie gesagt, mit den anderen rede ich ein bisschen mehr. Ich habe natürlich auch ein paar neue, ist auch klar. Aber ich merke vor allem, wenn ich mal versuche, ganz neue kennenzulernen und tiefer ins Gespräch zu kommen. Vielleicht hat das auch mit meinem Status mittlerweile als OMT-Betreiber zu tun, dass der eine oder andere vielleicht dann unnötigerweise ein bisschen Respekt hat oder wie auch immer. Aber ich habe das Gefühl, man öffnet sich nicht mehr so wie früher. Das kann aber ein kompletter Fehlblick sein, einfach aufgrund dessen, wie ich es sehe. Ich versuche das gerade für mich noch zu bewerten. Ansonsten kann ich immer nur Hörensagen weitergeben, damit bin ich sehr vorsichtig, aber ich informiere mich auch aus Wettbewerbsanalyse immer sehr viel darüber, wie gut waren die Vorträge. Und ihr habt sie jetzt alle sehr gelobt. Ich muss sagen, ich habe sehr viele konträre Meinungen gehört und wenig in der Mitte. Also sehr viele Vorträge, die sehr gelobt wurden, aber auch ganz gezielt ein paar, die unglaublich schlecht tituliert wurden. Und da hat mir so ein bisschen vielleicht auch die Qualitätskontrolle gefehlt. Jetzt muss man auch hier wieder sagen, wer hat sich das angehört, in welchem Senioritätsgrad ist der und mit welchem Aspekt, weil, und das ist etwas, was mir persönlich nicht so gefällt bei der Campix, die Campix durch die Öffnung zu anderen Themen, ist sie für mich nicht mehr so diese SEO-Campix, soll sie ja auch, glaube ich, nicht sein. Da wird mir Marco sofort entgegenkommen mit, das ist auch genau das Ziel. Das war aber für mich immer etwas ganz, ganz Wichtiges, dass ich hier wirklich nach Hause in mein SEO-Feld gekommen bin, weil ich fühle mich auch als SEO von früher, auch wenn ich jetzt nicht mehr darin so tief arbeite. Das fehlt mir ein bisschen. Also das ist, ich habe auch gar gezielt nach anderen gefragt und ich habe das Gefühl gehabt, dass ein paar Vorträge auch vom Thema ein bisschen deplatziert waren bei der Campix. Aber nochmals meine Meinung, wahrscheinlich war es auch genauso gewollt von Marco. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es nicht bei allen so ankam. Ist vielleicht ein Zeichen eines potenziellen Umbruchs, Aufbruchs, was er ja schon öfter auch probiert und gemacht hat. Probiert klingt so negativ, teilweise auch geschafft hat, teilweise auch selbst gesagt, dass er es nicht geschafft hat, dass er, keine Ahnung, für mich ist die Campix die SEO-Campix und ich glaube auch, dass es so bleiben sollte, aber das ist meine persönliche Meinung. Das ist ein Punkt, der mir wichtig ist. Ansonsten hätte ich einen Punkt erwähnt, den Johann erwähnt hat, mit dieser Weitläufigkeit durch zu viele Events. Wir haben 600 Leute. Wenn du fünf, sechs verschiedene Attraktionen abends anbietest, hast du halt im Durchschnitt nur 50 bis 150 Leute auf diesen einzelnen Attraktionen. Das kann bei Karaoke reichen. Auf der Tanzfläche war es teilweise ein bisschen zu leer, um Spaß zu bekommen. Für Volleyball hat sich nur der Aufgesang, glaube ich, interessiert. Also, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ja, überspitzt gesagt. Aber
Da
es
waren
hat
auch
sich.
vier Wingmen.
Ich wollte auch Volleyball spielen.
Ja, du bist ja auch die Einzige, die das da kann. Also, nicht falsch verstehen. Ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Es hat sich sehr verteilt und dadurch ist in den einzelnen Sachen, Karaoke habe ich mir nicht angeguckt, die scheint immer zu funktionieren, ist aber nicht meins, irgendwie nicht so die hundertprozentige Stimmung aufgekommen ist. Ich glaube, wenn man sich auf zwei Sachen vielleicht konzentriert, dann ist ja die dritte Sache, sprich sich einfach wegbeamen und mit jemand anderem quatschen, die gibt's ja immer. Und dementsprechend, also diese Möglichkeit haben wir ja immer. Und dann würde es wahrscheinlich sich nochmal aufwerten. Ist meine Meinung. Wir werden oft dafür kritisiert, dass wir nur Party machen abends und dann nur Party oder Gespräche haben und selbst die Gespräche dann manchmal schwer sind. Auch die Kritik lasse ich gerne gelten. Müssen wir uns zu Gedanken machen, aber bei der Campix ist das mir ein Ticken zu viel. Und ich finde, da schwindet so ein bisschen diese Stimmung abends, die ich gerne habe, um dann auch mal lange aufzubleiben, bis 2, 3, 4 Uhr nachts mir mit Leuten mich abzugeben und zu machen und zu tun. Und ich war zweimal sehr früh im Bett. Das ist für mich sehr untypisch bei solchen Events. Und dementsprechend wäre das eine Anregung, die ich Marco mitgeben würde. Aber wahrscheinlich ist sie auch wieder sehr persönlich. So. Mit Blick auf die Uhr, ich wollte eigentlich eben nur 3 Minuten geben, es war jetzt doch wieder mehr. Erstmal ein dickes Danke an euch. Ich habe gerade im Chat gesehen, dass Sebastian zum Abschluss noch eine Tool-Empfehlung geben will, ein kostenloses Tool. Sebastian, die Zeit geben wir dir jetzt noch.
Ja, brauche auch gar nicht lange. Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne Sachen nutze, die nicht viel kosten, nichts kosten und sofort einsetzbar sind. Und das fällt bei dem Tool nämlich auch wieder rein. Das ist ein Chrome-Add-on, nennt sich AI Overview Impact Analysis. Sehr lang, aber sehr simpel. Macht nichts anderes, als da kann ich einfach eine Reihe von Suchbegriffen, Suchphrasen reinschmeißen und das Ding scrapt die Google-Suche, scrapt die AIOs raus, macht eine Zusammenfassung, welche Quellen werden genannt, welche Domains sind drin. Ich kann fragen, ist meine Domain drin? Es gibt mir die Textinhalte der AIOs aus. Ich kann das in Excel exportieren und kann da drin losmachen. Also Sichtbarkeitsüberprüfung für ein kleineres Keyword-Set für 0 Euro, sofort einsatzbereit. Unbedingt mal probieren.
Geht in die Shownotes. Mir verbleibt erstmal an die drei Panel-Teilnehmer ein dickes Danke, auch dieses Mal wieder. Vielen, 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 vielen Dank. Ich überlege gerade, ob ich. Doch, hier haben wir doch die Möglichkeit. Guck mal, wenn es euch gefallen hat, wir haben unten links die Möglichkeit zu reagieren. Seht ihr das auch als Referenten oder sehe nur ich das als Moderator? Ihr seht das. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst Herzen regnen. Und wir machen weiter. Wie gesagt, euer Feedback gerne im Nachgang. Danke an euch drei. Zum Abschluss der heutigen Folge zwei kurze Hinweise von mir. 31.07. ist die nächste Panel-Diskussion. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wer dabei ist, aber es sind wieder 3 oder 4 Teilnehmer dabei, die ich hoffe dann vielleicht auch mal ein neues Thema. Mal gucken. Es wird uns jetzt lange verfolgen. Und ein zweiter Hinweis in eigener Sache habe ich auch schon kurz nebenbei erwähnt. Am 1.7., vielleicht am 2.7. geht die Agenda online für den OMT in Mainz. Und ich hoffe, es hagelt noch ein paar Gäste bei uns rein, wenn dann die Agenda online geht. Und ich würde mich freuen, euch am 26.9. in der Pyramide begrüßen zu dürfen. Auch dafür findet ihr den Link dann in den Show Notes, entweder hier auf der Seite, wo ihr das Webinar gefunden habt, bei YouTube, wo ihr am Montag das Video als Podcast-Folge sehen werdet, oder bei mir im Podcast, wo diese Folge auch wie das letzte Mal am mo kommenden Montag online gehen wird. Wir sind raus. In diesem Sinne, eine schöne Restwoche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss, vielen Dank.
Ciao.
Ciao.